Herzlich willkommen bei der Zwei-Mann-Mauer.
Der erste und einzige Fußball-Podcast.
Mit euren Hosts Moritz Grimmig
und Anton Drebs.
Moin Leute, da sind wir wieder. Erster Bundesliga-Spieltag und endlich können wir über Fußball reden. Endlich kann ich wieder mit Anton reden. Anton, grüß dich.
Hallo Moritz, ich freue mich sehr. Neue Saison, neues Intro, aber die altbewährte Mauer. Wir haben uns eine ganze Menge überlegt. Also ich bin heiß.
Genau, du sagst eine ganze Menge, denn wir sprechen heute über drei sehr spannende Themen. Wir haben die beiden, ja, so größten Vereine, würde ich sagen, mit drin, den BVB, die Bayern. Und dann haben wir vielleicht noch eine kleine Überraschung hinten raus. Eine Mannschaft, die so vielleicht viele nicht auf dem Zettel hatten, was sie diesen Spieltag abgeliefert hat. Aber am wichtigsten ist natürlich, dass wir aus der Zwei-Mann-Mauer heute die Drei-Mann-Mauer machen. Denn wir haben einen Gast mit dabei. Nico Sepe ist dabei. Nico, grüß dich.
Moin, grüß euch.
Ja, sehr cool, dass du dabei bist.
Danke, ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Gucken wir mal, was rauskommt.
Nico, du bist Freelance-Kommentator. Du hast jetzt am Samstag den BVB gegen den HSV für The Zone im Real Life kommentiert. Ich glaube, viele würde interessieren, wie so ein Arbeitstag dann abläuft. Also vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wann fährst du dahin, was machst du, wie läuft das alles ab?
Ich bin ich glaube 16 Uhr dieses Mal schon aufgelaufen. Theoretisch reicht es, anderthalb Stunden vor Anpfiff da zu sein. Bei den Real-Life-Spielen bist du dann in deiner Box, kommst an. Jeder hat, glaube ich, so ein bisschen seinen eigenen Ablauf mit Spieleretiketten ausdrucken oder Infos ausdrucken, das, was du dir eben vorher an den Vortagen zurechtgelegt hast und vorbereitet hast. Und dann kommentiere ich im Grunde, sobald 18.25 Uhr ist, dieses Spiel ganz normal, als wäre es live. Es wird eben nur nicht direkt live in diesem Fall ausgestrahlt, sondern ich glaube, mit Abpfiff, kurz nach Abpfiff, kommt dann das komplette Spiel, so wie ich es vertont habe, einmal auf die Plattform und ist dann real life abrufbar, die kompletten 90 Minuten. Also im Grunde kein großer Unterschied zu jedem anderen Live-Spiel, nur dass du für dich selbst so ein bisschen weißt, okay, es geht jetzt nicht direkt so raus, wie es ist, aber du kannst auch im Nachhinein nichts mehr ändern.
Ja, was mich noch interessiert und vielleicht auch viele, die zuhören, wie war so vielleicht dein Weg hin zu einem Kommentator? Du machst ja eben nicht nur für The Zone was, zum Beispiel auch für Magenta und. Also viele sehr, sehr coole Spiele, viele sehr, sehr coole Jobs. Und erzähl doch mal vielleicht ein bisschen, wie dein Werdegang war in der wilden Medienbranche.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Traumjob. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Wir machen das ja in der gleichen Kategorie, deshalb es ist relativ durcheinander. Ich würde fast sagen, ich habe ein paar Praktika gemacht, habe am Ende Sportjournalismus zuvor studiert, kam dann über Praktika bei, was war es, Energy, beim Radio gemacht, da vielleicht ein, zwei Mal irgendwie das Wetter oder ein Blitzer angesagt, nicht so richtig viel, und über eine Radioplattform mit Bett 365. Ich weiß gar nicht, ob das noch in der Form aktiv ist. Es war in so einem ganz kleinen Keller irgendwo in der Nähe der Sandstraße, meine ich. Und da durften wir dann Spiele kommentieren ohne die richtige Audio. Das heißt, da lief einfach durchgehend die gleiche Atmosphäre durch. Und du hast dann da Premier League und was weiß ich alles, teilweise sogar Champions League kommentieren dürfen. Und das war der kleine Einstieg. Und dann hatte ich ein Pflichtpraktikum noch im Rahmen meines Studiums bei Sport 1 und habe mich dann da auf gut Deutsch reingezeckt und durfte weitermachen, genau, in Form eines Freelancer-Jobs. Und dann ging es ja Schlag auf Schlag, weil The Zone gegründet wurde, die haben auf jüngere Leute gesetzt und Stück für Stück ist es immer mehr geworden. Dann kam dann, wie du schon gesagt hast, irgendwann Magenta im Rahmen von einer Europameisterschaft dazu. Ja, und jetzt ist es so, guter Moment gewesen, um praktisch in dieses Business einzusteigen, und deshalb viele, mit denen ich zusammenarbeiten darf, und das war so der Werdegang. Also falls jemand immer nachfragt, ich sage auch immer, macht viele Praktika, ich glaube, das ist der Weg, der am Ende hilft, die Erfahrung kriegst du halt nur gesammelt, wenn du auch auf eine Atmosphäre kommentierst, die es eigentlich gar nicht gibt, aber es hilft.
Ja, da darfst du nicht zu viel irgendwie runtergucken, wenn du keine Atmo hast, weil wenn es irgendwie eine Chance gibt oder so, das kündigt sich nicht an.
Du musst es gucken und im Radioformat musst du ja dann auch noch jegliche Atmosphäre im Grunde genauso mitnehmen und wenn die nicht da ist, also es war eine Herausforderung. Deshalb, das war eine sehr gute Schule.
Ja, die Schule hat dich vorbereitet auf unter anderem BVB gegen den HSV jetzt am Wochenende und deswegen würde ich mal einsteigen mit dem BVB als erstem Thema. So ein bisschen jetzt überschattet von der Verletzung von Konstantelias. Ich würde sagen, wir probieren es trotzdem erstmal auf den BVB sportlich zu beziehen, denn es sah ja eigentlich alles sehr, sehr gut aus lange. Wie hast du das Spiel gesehen? Würdest du das auch so unterschreiben als jemand, der das komplett 90 Minuten gesehen hat, dass das eine starke Leistung war vom BVB?
Ich würde es ein bisschen in zwei Halbzeiten unterteilen. Also ich fand die erste Halbzeit sehr, sehr gut. Die war wirklich genau so, wie sie sich's, glaube ich, erhofft haben und erwünscht haben. Man spricht ja vom neuen, kreativeren, offensiveren BVB und das war gerade in der ersten Viertelstunde extrem. Der HSV war fast überfordert. Die beiden Griechen haben Riesenspaß gemacht. Also Karezas und Konstantelias bedienen da vorne dann Girassi und der Rest hat nachgeschoben. Also sie waren mit allen Feldspielern teils im gegnerischen Drittel, der Gadou räumt alles weg. Anton hat sich sehr hoch positioniert. Die beiden Sechser wollten ständig den Ball mit dem Metscher und Bellingham. Also die erste Halbzeit war mega. Die war wirklich unglaublich dominant. Sie haben auch keinen einzigen gegnerischen Torschuss zugelassen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und dann in der Halbzeit zwei, ja, glaube ich, natürlich der HSV auch viel angepasst. Aber dann war nicht mehr dieser direkte Weg zum Tor da, weil die Hamburger auch deutlich aggressiver nach vorne verteidigt haben. Dann kam diese Verletzung von Konstantelias, die zusätzlich auch in den Köpfen ein bisschen was angestellt hat. Zumindest war es die ersten 10 Minuten nach dieser Auswechslung auch zu merken, okay, da arbeitet jetzt bei allen was. Ja, am Ende haben sie es verdient gewonnen. Aber es ist jetzt für diesen zweiten Spieltag aus Dortmunder Sicht schon mal spannend, weil Konstantelias wird dir länger fehlen. Inacio hat glatt rot gesehen und dann hast du gar nicht mehr so eine ultra große Besetzung für diese Position, die sich Kovac da ausgedacht hat. Deshalb, der erste Eindruck war top, aber ich glaube, so wie es Kovac auch gesagt hat, sie haben diesen ersten Sieg durchaus auch teuer bezahlt.
Ja, du hast gerade quasi schon angesprochen, was ich jetzt als nächstes direkt mal nachgeschoben hätte. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der Deadline-Day noch einen guten Tag entfernt. Sprich, jetzt mit dem Ausfall von Konstantelias, mit einem Inacio, der 17 Jahre jung ist und jetzt gerade auch rot gesperrt fehlt, der sicher nicht, von dem man nicht erwarten kann, dass er diesen Ausfall irgendwie auffangen kann alleine, muss da noch was getan werden. Stichwort, der Name, der natürlich mal wieder rumgeistert, Sancho oder vielleicht irgendwie nochmal was anderes, ob man da noch irgendein Backup holt.
Man muss sich schon Gedanken machen. Sie sollten sich Gedanken machen, ob sie mit Sabitzer, Inacio und dann dem ein oder anderen weiteren Jungen, den sie sich da aus Brasilien teils geholt haben, dann da reingehen, weil Konstantelias wird dem Minimum die komplette Hinrunde fehlen. Eigentlich 7, 8 Monate fast schon. Kann ja auch passieren, dass er die ganze Saison wegfällt. Deshalb, ob Sancho jetzt ein 3., 4., 10. Mal in Dortmund funktioniert, ich wage es langsam mal anzuzweifeln. Also ich sehe nicht den ganz großen Mehrwert, jetzt wieder jemanden zu holen, der in der Vergangenheit und gerade beim letzten Mal schon nicht mehr so richtig funktioniert hat. Dann probier lieber was Neues, wenn du die Kohle hinlegst und sie haben in dem Transferfenster schon viel ausgegeben. Entweder bleibst du bei deiner Philosophie, die du jetzt vorgegeben hast, dass du nochmal auf einen sehr Jungen baust und sie haben auch genug Junge aus dem eigenen Nachwuchs im Übrigen, die sie hochgezogen haben, auch in dem Sommer. Deshalb finde ich Überlegung ja, Sancho nein.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade Sancho ist halt so ein Thema. Ich glaube, dieses Transfermarkt.de-Gerücht, das ist seit 15 Jahren offen gefühlt und wird nie geschlossen, weil es ist jedes Jahr dann im Winter, Sommer wieder Thema. Also ich glaube, dieser Name wird automatisch dann gehandelt, aber also würde mich schon wundern, wenn auch gerade jetzt mit neuer sportlicher Führung da wieder Sancho als irgendwie möglicher Name da tatsächlich ernsthaft diskutiert wird. Ich finde auch, sie haben ja sich spannend und kreativ verstärkt im Sommer mit den Griechen, mit auch Ferman, den ich gut finde. Dann würde das nicht passen, wenn man dann da wieder so in so alte Muster verfällt und dann einem nichts Besseres einfällt als ein Sancho, der ja auch viel Gehalt schlucken wird.
Ja, also unabhängig davon, Was glaubt ihr, was glaubst du, Nico, ist drin für die Dortmunder? Klar, das ist jetzt der Saisonstart, aber man hat ja schon ein bisschen was erkennen können, wo es hingehen soll. Du hast es eben gesagt, in Halbzeit 1 hat es gut geklappt, in Halbzeit 2 nicht ganz optimal, aber dann auch mit der roten Karte das Ding trotzdem über die Bühne gebracht, ist ja schon mal gut. Also ich würde sagen, ein sehr positiver Saisonstart für Dortmund. Und was ist drin jetzt auch mit den gerade angesprochenen Verletzungen, mit so den vielen Jungen, mit ja ein bisschen so einer Wundertüte?
Ja, positiver Saisonstart gehe ich komplett mit. Und aber auch mit diesen Nebenschauplätzen, dass du jetzt direkt schon mal einen längerfristig ersetzen musst und einen kurzfristig. Du hast eine gewisse Unerfahrenheit. Ich glaube, an die Bayern kommt keiner ran. Da kommt auch Dortmund nicht ran. Das war auch im Supercup zu sehen. Bis Minute, ja, was war es, 75 und hinten raus wurde es nochmal ein bisschen wilder. Ich glaube, wenn die Bayern ernst machen, dann wird Dortmund in diesem Jahr auch da nicht die Möglichkeit haben, tabellarisch länger dran zu bleiben. Das wird nicht funktionieren. Deshalb glaube ich, dass sie irgendwie um Platz 2 spielen werden. Und dann müssen sie gucken, ob sie sich in den Duellen gegen Leipzig und ja, eigentlich hatte ich Leverkusen noch mit auf dem Schirm, werden wir, glaube ich, später auch nochmal drüber sprechen. Oder wer auch immer dann um diesen zweiten Platz mitkämpft. Da müssen sie, wie im letzten Jahr, die Punkte holen. Und dann, glaube ich, werden sie wieder Vizemeister. Weil ich auch keine andere Mannschaft sehe, die gerade deutlich besser ist als Dortmund in zweiter deutscher Instanz.
Und glaubst du, sie sind näher dran an den Bayern als im letzten Jahr oder eher weiter weg? Gerade jetzt auch mit dem Ausfall.
Nee, sie sind, ja, guter Einwurf. Grundsätzlich hätte ich gesagt, näher dran, weil sie sich auch mit diesen Einzelkönnern verstärkt haben, dass du Leute hast, die auch diese 1-gegen-1-Situation öfter suchen. Die hatten sie in der vergangenen Saison, also korrigiert mich gerne, aber Maxi Bayer ist kein 1-gegen-1-Spieler, Sabitzer ist kein 1-gegen-1-Spieler und die hatten sie in der Form eigentlich kaum. Das heißt, sie sind da schon an die Bayern rangekommen. Dass Konstantelias jetzt fehlt, da fällt dir dann eben wieder einer weg und dann hast du diesen einen, ich nenne ihn jetzt auch, wenn er 18 Jahre alt ist, mit Carrezas, den Unterschiedsspieler, der sich traut, 1-gegen-2, 1-gegen-3, der mal ein paar bindet, der auch wirklich was probiert. Und eigentlich bräuchtest du diesen Gegenpart auf links auch noch. Inacio trauen ganz viele den Durchbruch zu, dass er nochmal eine Schippe draufhaut, weil er auch eine gute Vorbereitung gespielt hat. Aber auch der ist eben 18, deshalb, da wäre ich vorsichtig, dem jetzt auch wieder diese Last aufzubürden. Konstantelias wäre perfekt gewesen, aber es ist natürlich konjunktiv.
Ja, ich bin so ein bisschen, um da auch mal den Übergang zu finden zu unserem nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Ich habe auch so den Eindruck, dass Dortmund stärker geworden ist, dass sie auch an den richtigen Stellschrauben gedreht haben. Aber ob sie wirklich deswegen näher dran sind, fällt mir persönlich schwer. Ich bin da natürlich auch, gebe ich offen und ehrlich zu, ein bisschen vorgenommen als Bayern-Fan. Aber ich glaube, die Bayern sind einfach auch noch mal besser geworden. Und deshalb ist vielleicht der Abstand dann doch mehr oder weniger gleich geblieben, auch wenn Dortmund sich gut verstärkt hat. Und ich sage es ja hier auch immer wieder, ich hoffe ja auch, dass es ein bisschen spannender wird in der Bundesliga und dass da mal sich eine Mannschaft wahrscheinlich am ehesten Dortmund aufbäumt und den Bayern gefährlich wird. Aber da sind wir auch eben schon beim zweiten Spiel, über das wir sprechen wollen. Die Bayern zum Saisonstart 5-1 gegen den VfB Stuttgart. Und das war mal wieder eine Machtdemonstration zu Saisonbeginn. Und wenn Mannschaften wie Stuttgart, die ja auch den Anspruch haben, da ganz oben mitzuspielen, schon so unter die Räder kommen in München, dann fällt es mir schwer, so neutral drauf geblickt wie irgendwie möglich, zu sehen, dass irgendwer, ihr hattet das ja eben auch schon durchklingen lassen, dass irgendwer den Bayern in diesem Jahr gefährlich werden könnte. Wie seht ihr das?
Ich sehe das genauso. Diese ganz kurze Phase nach der Pause, als alle gedacht haben, okay, vielleicht kriegen wir doch nochmal so ein Fußballspiel zur Eröffnung und dann hauen die Bayern Stuttgart wirklich die Schaufel drauf in diesen 6 Minuten mit 2 Toren und sie gehen nicht mehr runter vom Gas. Das ist schon beeindruckend. Und in dem Wissen, dass da viele dabei sind, die einen sehr kurzen Sommer noch hatten, die, glaube ich, auch noch nicht bei den 100% sind, die wir dann gegen Jahresende sehen oder im Zweifel gegen Jahresanfang 2027, wo du sie in Topform brauchst. Das ist schon beeindruckend und ich glaube, dass sie, wie du gesagt hast, nochmal einen Schritt gemacht haben. Ich habe die erste Viertelstunde gar nicht verstanden, systemtechnisch, was da rumläuft, weil irgendwie keine Innenverteidigung mehr da war. Vielleicht kam es auch nur mir so vor. Ich glaube, er probiert tatsächlich, in dem Fall Kompanie, in Spielen Dinge aus. Ich habe gar keine richtige Struktur mehr gesehen, so wie wir das letztes Jahr des Öfteren schon hatten, dass wir immer gesprochen haben, ja, es gibt, die Positionen müssen irgendwie besetzt sein, jeder fliegt irgendwo auf dem Platz rum, und ich finde es noch extremer in diesem Jahr, noch extremer in diesem einen Spiel, dass du auch als Zuschauer und dann noch schlimmer wahrscheinlich als Gegner gar nicht mehr weißt, wo du hinlaufen sollst. Und das haben die Bayern in dieser kurzen Vorbereitungszeit mit all den Nationalspielern offensichtlich nochmal perfektioniert.
Ich fand's auch krass. Also man muss, finde ich, eh so ein bisschen gucken. Die Bayern im Eröffnungsspiel, das ist gefühlt immer nochmal ein anderes Biest. Obwohl, wie du sagst, die teilweise echt eine kurze Sommerpause hatten und es dann schon auch sehr beeindruckend ist, was sie dann schon wieder auch zusammengespielt haben, und dass man denen auch jetzt, einem Olise zum Beispiel, einem Kane, die ja auch lange WM gespielt haben, dass man denen jetzt nicht krass angemerkt hat, die schleppen da noch was mit sich rum. Das hat man ja, finde ich, in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesehen. Ich kann mich da auch noch an Schweini erinnern nach 2014, der gefühlt die ganze Hinrunde raus war, rein von so dem Fitness-Level irgendwie, wo man das Gefühl hat, der schleppt das noch mit sich rum. Aber es ist ja trotzdem, also ich finde immer so ein Eröffnungsspiel, also da kannst du immer froh sein, wenn du raus bist als gegnerische Mannschaft, weil, also da gab es ja die letzten Jahre, auch letztes Jahr mit Leipzig, die Jahre davor gibt es ja wirklich immer völlig auf den Deckel. Deswegen, glaube ich, hast du da immer schon so ein, ja, machst du drei Kreuze als gegnerischer Fan, wenn du da irgendwie dann raus bist, aber ja, wenn es dann kommt und dann siehst du, okay, zwischendrin kommt die Stuttgarter wieder ran. Der schuschte Wagnermann, der da kurz irgendwie Oberwasser hatte, aber keine Ahnung, irgendwie ist es, finde ich, trotzdem, also man erwartet ungefähr das. Ich habe auch mit unserem Kollegen Marcel Seufert geredet, der das kommentiert hat, vorher kurz bei ihm in der Kabine gewesen, und wir waren uns eigentlich einig, dass es da wahrscheinlich wieder eine Abreibung gibt, und so kam es dann auch. Von daher beeindruckend, aber hat mich jetzt nicht super überrascht irgendwie.
Nee, natürlich nicht, also du hast es, finde ich, richtig gesagt, diese Bayern nochmal zum Saisonstart. Letztes Jahr gab es das 6:0 gegen Leipzig, jetzt das 5:1 gegen Stuttgart. Also direkt mal wieder gezeigt, wer der Herr im Haus ist. Bisschen mit einem Lächeln gesagt, Harry Kane, 2 Spiele, kein Tor. Was macht der denn da gerade? Ist da ein bisschen der
Krise.
Dusel da in Richtung Vertragsverlängerung? Ja, also die Bayern müssen, glaube ich, reagieren. Ich würde den nicht mit einem neuen Vertrag ausstatten, oder, nee. Nico? Da müssen sie sich, glaube ich, umschauen auf dem Transfer.
Das ist fast ein Running Gag mittlerweile. Wie viele Tore haben sie jetzt geschossen? 7 insgesamt und kein einziges Kane-Tor. Ja, der kommt schon. Ich glaube, wir müssen uns traurigerweise, es ist ja fast traurig, dass er nicht getroffen hat für alle anderen, weil das ja noch schlimmer hätte werden können, wenn Kane auch noch trifft. Jetzt trifft Kane schon nicht und trotzdem schlägt keiner die Bayern oder kommt nicht mal nah ran. Weder der Vorjahresdritte noch der Vorjahreszweite. Also es ist schon übel. Oder war Stuttgart Vierter? Kann auch sein. Dann korrigiere ich mich gerne.
Ja, die haben, glaube ich, hinten raus noch die Champions League fix gemacht, aber war ja lange, glaube ich, auch so ein Duell noch mit Hoffenheim und Leverkusen.
Aber kannst ja mal runterbrechen. Also 2 Champions League Teilnehmer kriegen zusammen 7 Hütten, Kane schießt keine, und in München ist das die einzige Diskussion. Nicht, wie gut die direkte Konkurrenz ist, sondern ob Harry Kane noch treffen kann. Das ist fast aberwitzig.
Ich nehme diese Mini-Statistik von Kane mal als Anlass, um zu fragen, weil das haben wir ja auch in unserer Saisonvorschau überlegt, ohne irgendeinen Anhaltspunkt zu haben. Glaubst du, man kann als Nicht-Bayern-Fan irgendwann mal noch so ein bisschen Menschlichkeit erwarten von denen, oder wird das wieder so eine Saison wie die letzte? Weil das heißt ja, also es kann ja auch mal aus unerklärlichen Gründen mal eine Schwächephase geben. Das haben wir halt bisher nicht erlebt, unser Kompanie.
In dieser Saison sehe ich eine mögliche Schwächephase auch wieder nicht, weil auch der Kader mittlerweile zu breit ist. Man kann natürlich immer darauf spekulieren, dass sich unschönerweise jemand verletzt, so wie es jetzt beim BVB mit Konstantelias ist, dass dir mit einem Unterschiedsspieler eine wichtige Säule wegbricht. Aber dass die Bayern auch in der Breite eben noch mal besser aufgestellt sind als alle anderen, gibt ganz wenig Anlass zur Hoffnung. Sie werden lange probieren, in der Dreifachbelastung drin zu bleiben, das heißt auch mit dem Champions-League-Wettbewerb, aber selbst dann, und das haben wir auch in der letzten Saison dann gesehen, wie Spiele in Mainz, wo sie erst 3-0 hinten liegen, es tut ihnen einfach nicht weh. Und deshalb glaube ich, dass auf Bundesliga-Ebene spannungstechnisch, auch wenn wir es uns alle wünschen würden, ganz wenig übrig bleibt.
Dann noch eine Frage, die wir auch in unserer Saisonvorschau versucht haben zu beantworten. Und Moritz versucht es eigentlich jedes Jahr wieder. weg von ihm zu kommen. Da sind wir nämlich nochmal bei Harry Kane.
Ah.
Und dem Titel des Torschützenkönigs. Ich musste immer, also es wäre ja heuchlerisch gewesen, habe ich gesagt, wenn ich nicht Harry Kane nehmen würde. Also das ist vielleicht so ein bisschen Wunschdenken, um vielleicht mal einem anderen Spieler ein Breakout-Jahr zu gönnen. Jetzt haben wir zum Beispiel mit Younes Ebnutalib, Yuichi Suzuki direkt mal zwei Spieler gehabt, die am ersten Spieltag dreifach getroffen haben. Also drei Tore mehr jetzt schon als Kane. Meinst du, der kann das noch aufholen?
Kaum. Nee, ich habe auch die Bayern genommen, also in so dieser persönlichen Tipprunde, weil ich auch glaube, dass es wieder Kane wird. Dachte mir aber in den ersten 45 Minuten in Dortmund, okay, Gerassi kann mitschnuppern. Weil wenn die dem alles auf die Platte legen, und das haben sie probiert, dann kann Gerassi auch wieder über die 20, 25 kommen. Und dann weiß ich nicht, je nachdem, wenn Kane wirklich ein bisschen braucht, bis diese Saison anläuft, bis er wirklich in seinem Rhythmus drin ist, gut möglich, dass Gerassi da dieses Jahr rankommt. Gut, Konstantelias raus, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Carrezas da einige ja, Taxiteller rüberliefert Richtung Gerassi.
Und Gerassi ist nicht so ein Penalty-Merchant wie Kane, also das sollte natürlich eh mehr zählen, wenn er die Dinger aus dem Spiel heraus reinmacht.
Also er hat ja ein paar verballert, aber vielleicht nimmt er sich dieses Jahr die ganzen Elfer, um ranzukommen.
Ja, ich glaube, auch dadurch, dass Emre Can verletzt raus ist noch, wird er wahrscheinlich die Elfer schießen müssen. Aber ich weiß noch, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gab es mal diese Statistik, dass Gerassi mehr Tore aus dem Spiel heraus gemacht hat als Kane. Ich glaube, es war vor zwei Jahren, als Kane seine schwache Saison hatte mit, glaube ich, 26 Toren. Genau. Aber ich sag, wenn Freiburg jedes Wochenende gegen Bremen spielt, dann wird Yuichi Suzuki Torschützenkönig. Kein Problem. Machen wir das Thema
trotzdem
nicht auf.
Trotzdem hattest du gerade ein ganz gutes Stichwort gegeben, Moritz. Elfer ist nämlich eine gute Überleitung zu unserem dritten Verein, über den wir hier ausführlich sprechen wollen. Es geht natürlich um die SV Elversberg. Die haben zum Saisonstart direkt mal eine Riesenüberraschung hingelegt. Bundesliga-Neuling, Bundesliga-Debüt also. Auch für die Elversberger. Und es ging direkt gegen Bayer Leverkusen. Nico, du hattest eben schon mal in einem Halbsatz erwähnt, dass du die auch da ganz oben siehst. Geht mir ganz genauso. Ich habe große Stücke oder halte nach wie vor große Stücke auf die Werkself mit ihrem neuen Trainer Carles Martinez. Das sah bisher in der Vorbereitung alles überragend aus, muss man sagen. Auch im Pokal souverän. Jetzt eben zum Saisonstart gegen den Aufsteiger. Da dachte man, okay, die Leverkusener melden sich direkt mal an. Das Gegenteil war der Fall. Elversberg hat die Werkself komplett überrascht, überrannt. Doppelschlag in Halbzeit 1. Die Leverkusener, glaube ich, auch da. Keinen wirklichen Torabschluss. Also verkehrte Welt bei diesem Spiel. Wie habt ihr es gesehen? Am Ende wurde es nochmal knapp. Gehen wir gleich nochmal drauf. Aber die Elversberger, also ich war begeistert.
Ja, stimme ich dir mal wieder zu. Wie könnte ich auch anders, aber nicht so wirklich, also in dem Fall überrascht, weil es gegen Leverkusen war, spielerisch aber nicht überrascht, weil ich die Elversberger viel aus der zweiten Liga kenne und sie da beobachtet habe und sie spielen mit Abstand den besten Fußball aller Aufsteiger. Ich glaube auch, dass das nochmal eine Kategorie höher anzusiedeln ist als damals St. Pauli, die ja auch mit einem spielerischen Ansatz hochgekommen sind in Liga 1, aber den eben in der ersten Liga nicht durchführen und durchsetzen konnten. Ich glaube, dass die SVE auch fußballerisch einfach mit einem Erstliganiveau ankommt. Und dann gar nicht so überraschend, dass man sogar Leverkusen besiegen kann, dass das jetzt zum Start passiert und keiner die so wirklich auf dem Schirm hatte, dass sie so gut mithalten können. Das ist dann natürlich schon nochmal eine Überraschung und ich bin auch gespannt, ob sie es so durchziehen können über die komplette Saison hinweg. Aber ich glaube, dass die haben gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Und insofern überraschend, als das aus negativer Sicht gesprochen Leverkusen das so mit sich machen lässt. Weil wenn wir das alle mitbekommen haben, dann glaube ich, muss das in Leverkusen eigentlich auch angekommen sein.
Ich finde auch noch krasser eigentlich, wie du auch gesagt hast, ohne jetzt die ganze Aufmerksamkeit von den Elversbergern wegzunehmen. Aber also das ist ja nicht die erste Mannschaft, die Fußball spielen kann, die gegen Leverkusen spielt. Und die sahen so aus, als wären die sonst irgendwie Regionalligisten gewohnt. Also das war richtig seltsam, wie Elversberg da durchmarschiert ist. Ich fand es irgendwie sehr sehr symbolisch, dass Andrich aussortiert wurde. Der hätte denen ganz gut getan in dem Spiel, glaube ich, um mal dazwischen zu hauen. Und der neue Kapitän Tapsoba hat Elversberg da reihenweise die Dinger aufgelegt. In der ersten Hälfte, glaube ich, die ersten beiden Gegentore verursacht mit Ballverlusten. Also das ist natürlich jetzt ein Spiel gewesen, aber wenn wir ehrlich sind, hätte es 4-5-0 stehen können in der ersten Halbzeit. Also die haben ja noch Riesenchancen vergeben danach. Von daher, dass Elversberg so spielt, das hat mich jetzt auch nicht überrascht. Ich finde halt immer, also diese Aufsteiger, die so Fußball spielen, die laufen dann manchmal ins offene Messer, finde ich, in der ersten Liga und werden dann halt bestraft für diese offensive Spielweise. Und ich hatte immer das Gefühl, als Aufsteiger hast du, glaube ich, tendenziell historisch ein bisschen mehr Erfolg, wenn du es dann machst wie St. Pauli in der ersten Saison, dass du halt dann hinten versuchst, alles dicht zu machen und die Spiele halt mal 1-0 zu gewinnen. Die hatten ja auch in ihrer ersten Aufstiegssaison sozusagen, hatten sie, glaube ich, die zweitbeste Abwehr nach Bayern und halt vorne dann wenig gemacht. Weil ich glaube, so dieses Shootout gegen Erstligisten, das gewinnst du eher selten. Aber wenn sie es so hinbekommen, dann haben sie vielleicht auch mit dem Fußball eine Chance.
Also ich habe auch vor der Saison jetzt gesagt, dass ich die Elversberger durchaus da rund um den Abstieg spielen sehe. Du hast jetzt gerade, Nico, sehr offensiv gesagt, die werden gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Finde ich interessant. Also ich meine, ich muss ja nach diesem Spiel auch sagen, okay, das sieht ganz gut aus. Ich finde auch mit so Onyeka, Campbell, Krattenmacher und sowas, die haben sich richtig interessant und gut verstärkt mit so jungen Spielern, die ich alle hoffentlich in Zukunft regelmäßiger in der Bundesliga sehen möchte. Wo glaubst du denn, können sie einlaufen? Weil, also klar, das war jetzt ein Statement, nicht, dass wir jetzt direkt nach Europa reden, aber so, wenn du sagst, gar nichts mit dem Abstieg zu tun, wo siehst du sie denn? Also gesichertes Mittelfeld oder vielleicht sogar doch dieser Blick sogar noch nach oben?
Oder sagen wir mal so, vor welchen Clubs laufen die auf jeden Fall ein, deiner Meinung nach?
Ja, also sie laufen auf jeden Fall vor den beiden Mitaufsteigern ein. Bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie besser sind als Paderborn und nach dem, was gestern passiert ist, auch vermutlich als Schalke. Und sie können in aller Ruhe da arbeiten. Es ist kein Druck auf diesem ganzen, ich nenne es mal Projekt drauf. Sie haben ihre Ruhe und ich glaube, wenn die auch 3-4 hintereinander mal verlieren sollten, aus welchen Gründen auch immer, dann wird schon auf Schalke schon wieder ein bisschen unruhiger und bei allen anderen Vereinen, sei es Werder oder wie auch immer die Konstellation dann unten im Keller sein könnte. Deshalb glaube ich, dass Elversberg irgendwo rund um 12, 13 einlaufen wird, so wie in der letzten Saison der HSV, nur alles noch ein bisschen entspannter, weil die ja nach dem Nordderby noch mal ein bisschen zittern mussten oder zumindest gedanklich hätten planen können. Ich glaube, dass Elversberg da ganz, ganz entspannt durch diese Saison durchfliegt. Sie werden eine kleine Schwächephase haben, wo sie, ich kenne das Programm aus dem Kopf nicht, aber wo sie dann auch noch mal beispielsweise in Dortmund Lehrgeld bezahlen müssen. In München sowieso haben wir darüber gesprochen, dass es ein paar Mannschaften geben wird, die ihnen aufzeigen, okay, so läuft Bundesliga. Kann dir auch passieren, zum Beispiel in Augsburg, dass die Augsburger sagen, hier komm, dann nimm den Ball, dann probier hier Fußball zu spielen und wir kontern euch aus. Aber sie werden ganz, ganz souverän irgendwo in der oberen Hälfte, der unteren Hälfte einlaufen.
Und wenn wir dann noch einmal den Blick auf die Leverkusener werfen, ich glaube, wir alle haben sie relativ stark gesehen in der Vorbereitung. Jetzt dieser Dämpfer, trotzdem ein Verein, der unbedingt um die Champions-League-Plätze mitspielen möchte, muss, oder? Wie siehst du es, Nico?
Doch. Der Anspruch sollte schon sein, da oben wieder Richtung Champions League mitzuspielen. Und das Personal gibt es im Grunde ja auch her. Sie haben ja relativ viel Geld in die Hand genommen, so im Verhältnis. So wie du als Champions League-Anwärter, glaube ich, einkaufst, haben sie eingekauft. Sie haben einen Trainer geholt, der einen neuen Ansatz nochmal verfolgt, der auch besser wohl zu dem passt, was sie unter Alonso gespielt haben. Und ich meine das auch in der Vorbereitung erkannt zu haben. Und grundsätzlich muss es dann eigentlich reichen. Du machst natürlich zusätzliche Baustellen auf, wenn du deinen Ex-Kapitän schon mal vor Saisonstart absägst. Das war nicht besonders clever, das ist dann auch unruhig. Dann macht dein neuer Kapitän gleich 2 Riesenfehler. Auch das hilft nicht. Sie müssen zusehen, dass sie da Ruhe reinbekommen. Wenn sie zu ihren normalen Abläufen kommen und waren ja gegen Ende des Spiels dann ja auch nah dran, zumindest noch einen Punkt mitzunehmen, das musst du nach 0-3 auch nochmal schaffen, dann bin ich mir recht sicher, dass die oben mitspielen. Ob es dann reicht, ob das so gut ist wie die erste Halbzeit von Dortmund oder so souverän wie Leipzig, habe ich nicht gesehen, aber das kann sich im Laufe einer Saison ja auch noch entwickeln. Deshalb, sie werden da irgendwo zwischen Platz 3 und 6 mitspielen und es sind die entscheidenden paar Prozentpunkte der direkten Duelle, die dann den Ausschlag geben werden. Das ist meine Glaskugel hier gerade ausgebreitet, aber so ist zumindest mein Bauchgefühl.
Ich sag, die haben sich auf der Heimfahrt bei der Aral da in Elversberg noch ein paar Energy-Drinks mitgenommen und dann sieht es nächste Woche auch besser aus.
Ja, Elversberg ja nicht mal ein Bahnhof, ne? Die haben keinen Bahnhof. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Also falls jemand Erfahrung hat, wie man nach Elversberg kommt, keine Ahnung.
Müssen wir mal die...
Muss ich auch noch herausfinden.
Ja, ist Wahnsinn. Stimmt.
Nächste Woche im Podcast. So kommen Sie nach Elversberg.
Gibt es dieses Elversberg überhaupt? Das ist neue Bielefeld.
Ja, vielen Dank, Nico. Das war sehr aufschlussreich.
Danke euch.
Wir haben so ein bisschen, ihr habt schon gemerkt, für die, die schon ein bisschen länger den Podcast verfolgen, das Konstrukt umgestellt, weg von den Spieltagssiegern und Spieltagsverlierern, sondern eher die Themen des Spieltags mal ein bisschen durchgesprochen. Die Top-Themen, das waren sicherlich die Dortmunder, die Bayern und eben Überraschungsaufsteiger und Bundesliga-Debütant Elversberg. Wunderbar, dass wir dich da zu Gast hatten, Nico, der direkt mit dran war. Dortmund gegen Hamburg, selber kommentiert für The Zone. Und hier nochmal mit uns analysiert. Dementsprechend vielen Dank und natürlich auch meinen größten Dank an dich, Moritz. Wie immer, eine Bank.
Danke euch beiden und ich finde es auch schön, dass wir die großen Themen des Spieltags gefunden haben. Sonntag ist ja dann eigentlich nichts mehr passiert mit irgendwelchen Traditionsvereinen, die sich richtig verprügeln haben lassen. Deswegen würde ich sagen, haben wir den Spieltag gut zusammengefasst und deshalb auch danke von mir. Danke dir, Nico, und ja an euch Hörerinnen und Hörer da draußen. Ihr könnt jetzt häufiger erwarten, dass wir hier Expertise uns noch dazu holen. Nicht, dass sie uns vorher gefehlt hätte, aber kann ja nicht schaden, da nochmal ein bisschen ein paar Einblicke dazu zu bekommen. Nico, hast du überragend gemacht. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite aus. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke euch. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war sie, die Zwei-Mann-Mauer. Wir hören uns in der nächsten Folge.